Herr Bartos, wenn Sie heute Musik hören, im Radio oder ich weiß nicht, im Auto vielleicht, auf der Straße irgendwo, ist es so, dass Sie dazu sich die Klänge verbildlichen können? Sehen Sie dazu irgendetwas? Haben Sie irgendeine andere Ebene dazu, wenn Sie Musik wahrnehmen?
Das ist ein ganz interessanter Vorgang. John Cage hat das mal beschrieben vor langer Zeit, dass sich Musik, die wir irgendwie irgendwo hören, zur Realität synchronisiert. Also deshalb sieht man ja auch wahrscheinlich so viele Menschen mit ihren weißen Kopfhörern durch die Gegend laufen, die sich sozusagen einen Soundtrack machen. Sie entkoppeln sich von der Realität und machen ihren eigenen Soundtrack. Das ist die Fähigkeit der Musik. Sie schneidet sich, synchronisiert sich zur Realität, egal wo man jetzt ist.
Würden Sie sagen, dass Musik uns alle jederzeit umgibt? Ist alles irgendwie Klang, was man so wahrnimmt? Wie geht Ihnen das, wenn Sie durch die Straße gehen?
In den 70er Jahren kam das interessante Buch auf den Markt, Die Welt ist Klang. Und es ist ja so, dass man hört ja auch jetzt hier in diesem Studio nicht so sehr, da hören wir jetzt sinnvollerweise nur unseren Dialog, aber es ist ja so, dass überall man Geräusche hört und Klänge und Musik. Und die Frage ist eben, ob das akustische Information ist oder ob dieser Klang eine Bedeutung erhält.
Die muss man ihm dann geben erstmal oder ihm die zuweisen.
Ja, das Geheimnis an Musik ist ja, dass sie zu uns spricht, aber zu jedem anders. Jeder hört ja Klang anders. Deshalb gibt es so wahrscheinlich so viele Musikgenres, weil jeder hat eben diese Musik oder bevorzugt die Musik, die zu ihm spricht.
Nun sind Sie ja ein Paradebeispiel dafür, dass man verschiedene Musikgenres, verschiedene Strömungen sozusagen in einer Person vereint. Wir kommen da gleich noch natürlich zu sprechen auf Ihre Schöpfung sozusagen der elektronischen Musik bei Kraftwerk, aber auch danach oder währenddessen. Aber ich möchte vor allem erstmal ein bisschen mit Ihnen besprechen, woher diese Lust an Musik gekommen ist. Gerade ist Ihre Autobiografie erschienen, Der Klang der Maschine. Das beschreibt natürlich Ihre Tätigkeit, mit Maschinen zu arbeiten, elektronischen Geräten, Instrumenten zu arbeiten. Aber der Klang, die Lust am Klang, die wurde ja woanders geweckt. Die wurde wahrscheinlich zu Hause geweckt. Wie sind Sie mit Musik groß geworden früher?
Ja, als Kind hörte ich natürlich auch Klänge. Also da war der Kirchturm, die Stimme meiner Mutter, die Straßenbahnen. Die Geräusche und die Klänge der Natur, der Umwelt und der Technik. Aber bei uns war es halt so, wir hatten damals natürlich in den 60er Jahren, das erste Medium war das Radio. Die Welt fand im Radio statt. Aber es war für mich eine Information, Radio ein, Radio aus. Ich habe mich nicht so sehr auf den Inhalt konzentriert. Und dann hörte ich auf einmal über meinen Schwager, einen englischen Soldat. Also der war damals noch nicht mein Schwager, aber er kam in unser Heim, hat sich für meine ältere Schwester interessiert. Und was er mitbrachte, war eine Schallplatte. Und das waren die Beatles, eine Platte der Beatles. Und von diesem Augenblick, als ich diese Musik hörte, erhielt Klang eine Bedeutung für mich.
Es gibt so ein Zitat von Keith Richards, der sagte, bei der ersten Elvis-Platte wechselte die Welt von Schwarz-Weiß zur Farbe sozusagen, zur Technicolor. Ist das so ein Moment, kann man das so übersetzen quasi, dass sozusagen ein Medium dazu kam oder dass eine Farbe ins Leben kam? Was ist das gewesen?
Ja, ich muss dazu noch ergänzend hinzufügen, dass ich damals gerade 12 Jahre alt war und mitten in der Pubertät. Und die Sinnlichkeit wurde bei mir durch diese Musik vielleicht angeschaltet, möchte ich mal sagen. Ich reagierte auf die Emotionen des Klangs. Und ziemlich direkt von diesem ersten Augenblick an war mir auch klar, dass ich das nicht nur hören wollte, sondern ich wollte es auch tun, ich wollte es erzeugen. Und das war, glaube ich, der Unterschied. Ich fing sofort an, mich umzusehen und entdeckte die Gitarre meiner Schwester, die hing da an der Wand oder sammelte Staub, collecting dust. Und ich holte sie runter, besorgte mir die Information, wie stimme ich die Gitarre jetzt und so weiter. Und dann fing das plötzlich an, dass ich direkt vom ersten Augenblick an fast versuchte, da mitzuspielen. Ich wusste nicht, wer die Beatles sind, ich wusste nicht, was sie sangen, die Musik sprach zu mir. Klang bekam eine andere Bedeutung und diese Emotion, die spürte ich in mir und Und das Erwachen meiner Sexualität und auch die andere Sicht der Welt ging einher mit dem Hören von Musik und dem Wunsch, das zu verstehen, wie das gemacht wird.
Ich ergänze mal, Sie sind in Berchtesgaden geboren, Sie sind in Düsseldorf groß geworden. Wie haben Ihre Eltern das begleitet? Wie haben Ihre Eltern das verstanden, dass Sie diese Musik hören wollten, bevor wir jetzt erstmal gleich den Titel hören wollen, von dem Sie sprachen?
Ja.
Wie haben die das begleitet? Wie sind die damit zurechtgekommen, dass Ihr Sohn auf einmal Musik machen wollte? Als Hobby vermutlich erstmal am Anfang.
Ja, es fing ja langsam an. Also den Wunsch, Musiker zu werden, den konnte ich noch gar nicht definieren. Der war in meinem Herzen und in meinem Verstand vielleicht da eingeimpft worden durch den ersten Akkord, den mehrdeutigen Akkord. Aber das war natürlich schon ein kleiner Prozess. Also direkt von Anfang an war ich verzaubert. Wie Karl-Heinz Stockhausen sagt, Musik ist reine Zauberei. Und so war das wohl bei mir auch. Der soziokulturelle Umbruch der 60er Jahre, der spielte sich nicht in unserer Familie ab, weil alle bei uns mochten die Beatles.
Bevor wir weiter darüber reden, hören wir am besten mal, wovon wir gerade gesprochen haben, wovon Sie gesprochen haben, nämlich A Hard Day's Night mit diesem mehrdeutigen Anfangsakkord, der so viel ausgelöst hat. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing. And it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? Cause when I get you alone, you know I feel okay. Der Info, der Talk. Zu Gast heute Karl Bartos. Herr Bartos, wenn Sie das hören, wie ist es? Ist man dann wieder zurückversetzt in die 60er Jahre? Können Sie sich an dieses Urhören dieses Songs oder der Beatles, können Sie sich daran erinnern?
Ja, das ist ja auch ein Geheimnis der Musik, dass eine Tonaufnahme die Zeit konserviert. Also es ist ja wie eine Zeitmaschine. Jetzt höre ich das und sehe ich mich wieder in meinem Kinderzimmer vor diesem cremefarbenen Philips-Plattenspieler stehen und dem Grundig-Radiogerät und wirklich die kleine Schallplatte dreht sich. Also es ist wirklich so eine Zeitmaschine.
Sie haben dann natürlich nicht locker gelassen. Sie haben diese Musikgeschichte weiter verfolgt, Sie haben Ihre Schule fertig gemacht und sind dann tatsächlich Musiker geworden. Warum ist es nicht die Gitarre geblieben am Ende?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass mich von Anfang an nicht die Instrumente faszinierten. Ich habe mir auch direkt als Teenager alle Instrumente der Beatbands zugelegt. Also ich hatte ein Schlagzeug, ich hatte eine Orgel, Klavier ging leider nicht. Ich hatte eine Gitarre, eine akustische Gitarre, eine Elektrogitarre und ich hatte einen Bass, den Beatles-Bass, den Violinen-Bass. Also was mich, glaube ich, interessiert hat, war die Gestaltung der Musik selbst und nicht der Instrumentalist, der jetzt vor dem Mikrofon Gitarre spielt und mit mehr oder weniger Emotionen ins Mikrofon schreit oder singt. So, das hat mich weniger interessiert, die Gestaltung der Musik selbst. Ich erinnere mich, dass ich in das größte Düsseldorfer Musikgeschäft ging. Ich sah mir die Instrumente an, auch die Blasinstrumente, alles war spannend. Aber interessanterweise ging ich in die Notenabteilung, obwohl ich gar keine Noten konnte. Aber wissen Sie, früher gab es die Noten der Beatles, der Rolling Stones mit Gitarrensymbolen. C-Dur, A-Moll, F-Dur. Und dann entdeckte ich, dass das eine Struktur in der Zeit war. Das hätte ich damals nicht so ausgedrückt. Aber wenn man die Worte und den Text verfolgte und das Gitarrensymbol dazu hat, dann entwickelt sich die Struktur der Musik automatisch. Und das habe ich sehr schnell begriffen. Und eine zweite Sache habe ich sehr schnell begriffen. Wenn man die Akkordstruktur hat, konnte man darüber auch eine komplett andere neue Melodie singen. Also ich weiß noch, wie dieser Groschen fiel. Das war direkt am Anfang, dass man jetzt über Hard Day's Night auch eine andere Melodie singen konnte. Und wenn man zwei Akkorde vertauschte, entstand daraus eine neue Komposition. Das ist das Wesen der Popmusik. So hat Keith Richards das auch mal gesagt, wo sie ihn gerade schon zitierten.
Gut, aber das ist ja schon mal eine ganze Menge, wenn man dann so ein bisschen diesen Schleier lüftet, ohne dass der Zauber verloren geht. Weil das ist ja nicht der Fall in dem Sinne. Man kapiert ein bisschen, wie die Bausteine sind, aber das Mysterium wird ja doch nicht ganz gelüftet, oder? Wie ist es gewesen?
Ich hätte früher nicht von Musik als Mysterium gesprochen. Also es war eher so, dass ich gar nicht wusste, wie mir geschieht. Ich, der Zauberlehrling. Ich war einfach so derartig verzaubert in dieser Glocke. Aber ich sah plötzlich, wo vorher nichts war, war einfach ein Weg. Das gab meinem Leben Ordnung und Sinn. Help war der erste Film, den ich sah von den Beatles. Und dann sah ich plötzlich erstmal diese Gestalten. Ich wusste gar nicht, wie sie aussahen. Nur das Plattencover, dieses Multiply mit den verschiedenen den Köpfen. Und dann sah ich sie aber im Film. Und diese Gruppendynamik, die faszinierte mich. Und was mich auch faszinierte, ich konnte das damals nicht artikulieren, war, dass Musik gleichzeitig fröhlich und traurig ist. Zur gleichen Zeit. Also es beinhaltet diese beiden grundsätzlichen Wesensmerkmale. Und das Wesen der Musik, das erfuhr ich eben damals in Form dieser Gruppendynamik, dieses Bandgefühl. Und das, was ich sagte jetzt gerade über fröhlich und traurig, das war in den Dialogen erfahrbar. Das erfuhr ich in den Dialogen. Die Jungs machten Witze, aber gleichzeitig, wenn sie ihre Musik spielten, war das ganz ernsthaft. Da hatte das eine andere Dimension. Und ich glaube, das hat mich fasziniert.
Sie sind dann ja auch selbst Musiker geworden. Und zwar ein Musiker, der ganz viele verschiedene Sachen machte und konnte. Sie waren auf der ja sehr angesehenen Musikhochschule in Düsseldorf. Sie sind Schlagzeuger, sagt man nicht eigentlich Schlagwerker?
Beides.
Aber, sagt man beides. Geworden. Sie haben aber auch in einer Tanzkapelle gespielt, sie haben Beatmusik gemacht, nachgespielt, sie haben komplexe Orchesterwerke gespielt, ließ dieses Gefühl, die Musik ist so mein Revier, das ist das, was ich machen möchte, ließ das nach, weil es vertrauter wurde oder nahm es zu, weil man immer mehr erfuhr? Wie war das?
Meine Eltern hatten für mich vorgesehen, dass ich einen Beruf erlerne. Das habe ich dann auch gemacht beim Fernmeldeamt 2 in Düsseldorf. Fernmeldetechniker, Fernmeldehandwerker. Aber gleichzeitig traf ich dort auch zwei Kollegen, die auch Musiker waren. Und wir wurden sozusagen dann quasi freigestellt und machten nur noch Musik in der ganzen Zeit. Tingelten dann so rum in Nordrhein-Westfalen und spielten Musik. Und darüber entwickelte sich dann der Wunsch, Musik zu meinem Lebensinhalt zu machen. Und dann schrieb ich mit meiner Kinderschrift einen Brief ans Konservatorium und wurde dann auch eingeladen zum Probespiel. Und dann nahm alles seinen Lauf. Und dort erfuhr ich, als ich dann Semester um Semester dann auch direkt bei der Deutschen Oper am Rhein parallel dazu die Möglichkeit hatte, das ging damals noch, also mitzuspielen, dort auch zu lernen, entwickelte sich der Wunsch oder erfuhr ich von meinen Professoren und auch von den Kollegen, dass Musikersein kein Beruf ist, sondern eine Lebensform. Also jeder, den ich dort traf, der machte keinen Job. Sondern wenn mein Professor, wenn dann die Spielpause war, dann fuhr er nach Bayreuth und hat dort weitergespielt. Sagte mir, Mensch, Karl-Heinz, da sitzen Konzertmeister am dritten Pult der Geige. Wir wollen das machen. Also das war die Faszination der Musik selbst. Man lernt auch dann plötzlich Leute kennen, die nur noch von Musik fasziniert sind. Und das ist eigentlich, deshalb habe ich das auch den Prolog so genannt, Leben im Klang der Musik.
Gut, aber wenn man dann einem das so begegnet, muss man sich ja trotzdem auch selbst dafür entscheiden. Das haben Sie ja dann auch getan. Das war schon diese Lebensform, die Sie gewählt haben.
Also Sie haben gerade benutzt hingeben und ich würde sagen, wenn man wirklich Musik macht und das zu seinem Lebensinhalt macht, dann gehören verschiedene Dinge dazu. Einmal ist es natürlich das musikalische oder kompositorische Handwerk. Das ist die Tür, da muss man rein und man muss sein Instrument beherrschen oder wissen, wie man diese Klänge organisiert, komponiert. Das musikalische Handwerk. Das zweite ist wirklich die Hingabe. Ohne Hingabe bringt man gar nicht die Geduld auf, ein Instrument zu lernen. Also die Hingabe würde ich doch sehr unterstreichen. Dann ist es die Emotion. Man muss das Emotionale wirklich auch erfahren. Und das bedeutet nämlich, dass man kommuniziert. Man spielt ein Instrument und man hört gleichzeitig. Also das ist ja das Wesentliche, die Kommunikation unter Musikern im Orchester oder in einem kleinen Ensemble. Und das Dritte ist, ein bisschen Verstand gehört auch dazu, sonst bringt man die ganzen Dinge nicht zusammen. Also wenn man diese Elemente miteinander verbindet, dann entsteht erst gute Musik. Ohne Hingabe ist das gar nicht nötig. Und damals war es eben für mich so, ich hatte Musik gar nicht in der Schule gelernt oder so. Ich komme nicht aus einem Bildungsbürgerhaushalt. Meine Eltern konnten mir das nicht zeigen, weil sie es selber nicht wussten. Meine Mutter hat Volksmusik gespielt, hat mitgesungen und so ein bisschen. Aber klassische Musik, die sogenannte Kunstmusik, blieben ihnen ewig verschlossen. Das erste Mal, als ich das Opernhaus betrat, war über den Bühneneingang. Also ich hatte noch nie eine Oper gehört vorher. Dann stand ich da und habe die Macht des Schicksals als Bühnenmusiker einen Trommelwirbel gespielt. Das erste Mal eine Symphonie habe ich gehört, als ich an der Pauke saß und eine Symphonie von Schubert spielte. Die Symphonie in C-Dur. Und zugleich wurde mir bewusst, als ich hinter den Pauken saß, wie plötzlich ein Kontrapunkt von der linken Seite der Bühne, also verkehrt rum, nicht vom Zuschauerraum aus gesehen, nach rechts wandert. Und ich verstand plötzlich ziemlich rasch, wie das funktioniert, eine motivisch-thematische Entwicklung. Musik im Raum habe ich zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, als ich an der Pauke im Robert-Schumann-Saal saß. Also die Hingabe ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was ich eben nenne, das Leben im Klang der Musik.
Das Leben im Klang der Musik haben Sie gerade schon sehr schön geschildert, auch das Gefühl eben auch Teil eines Ganzen zu sein, nicht nur eines kompositorischen Werkes, sondern eben auch eines Ensembles, was ja einer der Punkte war, die Sie beschrieben haben, dass man eben auch wach bleibt, was passiert hier mit den anderen Leuten zusammen. Ein Motiv, was Sie vorher beispielsweise ja schon erzählt haben von den Beatles, dass Sie das fasziniert hat. Auf einmal waren Sie mittendrin. Hatten Sie so ein Gefühl, ich habe es jetzt irgendwie gepackt? Was für eine Erinnerung haben Sie an diesen Moment?
Ich war ja relativ alt, ich war 16, 17, da hatte ich meinen ersten Musikunterricht, Schlagzeugunterricht und dann auf dem Konservatorium ging das dann in die ganze Bandbreite, also von Harmonielehre, Kontrapunkt, Instrumentenkunde, Formenlehre, Gehörbildung, also dieses ganze Programm, was unglaublich spannend ist. Und ich denke, zum Beispiel beim Klavierunterricht, ich brauchte fast, 3-4 Monate, bevor ich wirklich mal anfing, ein Stück zu lernen, weil die Kommunikation mit meiner Lehrerin und Frau Teichmüller-Kube, war eben auch dahingehend, dass wir uns über Musik generell unterhielten und über den Vorgang, dass wir jetzt gerade da saßen und versuchten, dieses Werk zu verstehen. Und ich glaube, dass wenn Kinder Musik lernen in Form von instrumentalem Unterricht, dann verändern sich gewisse Denkvorgänge im Gehirn. Und eins gehört zusammen. Also das Spielen, das Hören und das Denken. Und das lernt man eben, wenn man zusammen mit anderen Menschen eine Komposition mit neuem Leben erfüllt. Und das ist ja das bei klassischer Musik. Die Kompositionen sind 100, 300 Jahre alt. Sie sind aufgeschrieben in Form von erstarrter Musik in einer Partitur. Und diese Erstarrung wieder zum Leben zu bringen, das ist der Vorgang, um den es sich eigentlich handelt.
Aus Ihrem Buch entnehme ich, oder auch quasi die Legende sagt, dass Sie aus einem klassischen Konzert zum Vorspielen zu Kraftwerk gegangen sind. Stimmt, also im Anzug sind Sie dahin gegangen, weil gesagt wurde, Ihnen wurde auch da der Job vermittelt, die suchen einen Schlagzeuger für ich weiß nicht genau was. Stimmt das? War das so?
Also es war so, mein Professor hatte einen Anruf bekommen von einem Herrn Essleben oder so. Und das war ein ziemlich normaler Vorgang bei uns im Unterricht, weil ich war damals in diesem Netzwerk, das brummte und brodelte, da war das Kirchenjahr, da waren die Symphoniekonzerte, Opernvorführungen in Kunsthalle. Ich ging also ständig zu irgendwelchen Konzerten, spielte auf den verschiedenen Ebenen der Kultur. Ernst Göbler, mein Lehrer, sagte mir, der hat ein Essleben angerufen, geh da mal hin, ich habe dich empfohlen, die suchen klassischen Schlagzeuger für ihre Konzerte. Und eine dieser Proben oder mehrere dieser Proben, die fand dann nach einer Opernaufführung statt, selbstverständlich. Und die allererste, da hatte ich irgendeine Bühnenmusik und Ralf holte mich ab Nein, das war die zweite. Ralf, die zweite Probe. Ralf holte mich ab.
Also Ralf Hütter ist damit?
Ralf Hütter vom Bühneneingang. Und wirklich die Deutsche Oper am Rhein, das Düsseldorfer Opernhaus, ist 10 Minuten vom Klingklangstudio entfernt. Wir fuhren dann schnell dahin und dann haben wir halt die erste Probe gemacht. Und es war direkt so, dass ich sofort erkannte, was Ralf und Florian eigentlich machten. Sie definierten etwas, die brachten die Popmusik und die klassische Musik zusammen. Die Popmusik bediente sich damals natürlich dem angloamerikanischen Rock-Idiom, Pop-Idiom, Rhythm and Blues, Blues, die Blue Notes und so weiter, wie auch der Jazz. Und sie benutzten die Form, die Songstruktur der Popmusik, aber die Melodien der Klassik und der Volksmusik. Sie vermieden geradezu dieses sogenannte Blues-Idiom. Und das war unglaublich interessant für mich, weil ich die Quellen und das sofort verstand, was sie da machten.
Ich habe neulich gelesen, die Formulierung Kraftwerk habe die Verbindung zum Blues oder zum Rock oder zu dieser Art von Musik gekappt quasi. Würden Sie sagen, das stimmt sozusagen? War das eine bewusste Entscheidung oder war das eben das, was die machten so, weil die das selbst mitbrachten oder weil sie es interessiert hat?
Nein, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Sie hatten ja vor Autobahn, also ich kam gerade dazu, da hatten sie auf Autobahn aufgenommen.
Das war Mitte der 70er Jahre.
Das war 74.
74.
Mhm. 74. Und Ralf und Florian hatten ja Anfang der 70er Jahre mit Conny Planck schon 3 Platten gemacht. Kraftwerk 1, Kraftwerk 2. Dann gab es eine Compilation in England dieser beiden Alben. Und dann kam die Platte Ralf und Florian. Und da begann der Change. Dann merkte man wirklich, dass sie umdachten und sich dieser Popmusik, wie wir dem Rhythm and Blues, auch der intellektuellen amerikanischen Highschool-Musik, die Doors oder Velvet Underground, und sie entzogen sich diesen Roots, die im Blues lagen.
Gerade ist ja leider Holger Tschukay verstorben, der mit Can ja auch in dieser Zeit sehr bekannt wurde. Und wenn man jetzt von heute drauf guckt, fällt natürlich auf, mir als Nachgeborenen, dass auch dort Menschen, also die bei Can arbeiteten, auch hier eine ganz klassische Ausbildung hatten. Also sozusagen eine handwerkliche Ausbildung hatten, aber auch dann eben mit klassischer Musik zu tun hatten und nicht unbedingt mit Rockmusik in dem Sinne. Die haben ja vielleicht auch irgendwo Musik gemacht, aber die hatten auch diese beiden Quellen zur Verfügung. Das war dann diese Verbindung, die man Krautrock nannte, oder?
Ja, das fing also an Ende der 60er Jahre. Da gab es eine Bewegung, also nach den Beatles kam diese sogenannte Prog-Rock-Ära. Und plötzlich, also ich glaube, es war so, dass die englischen Plattenfirmen nicht wussten, wie es weitergeht. Es gab zwar Pink Floyd und viele Pink Floyd haben wirklich eine ganz eigene Entwicklung. Die klammere ich jetzt mal aus. Aber was die Plattenfirmen machten, sie investierten in sogenannte richtige Musiker. Also sie konnten alle unglaublich gut spielen und dann entstand so eine popmusikalische Jazzmusik, sage ich jetzt mal. Und das war eigentlich ziemlich langweilig. Und dann entwickelte sich ja Anfang der 70er Jahre in New York diese Art Punkmusik, die frühe Punkmusik. Und das war eigentlich die interessantere Sache. Im Grunde genommen waren diese MC5 oder so, die hatten so eine Art Rock-Minimalismus erfunden. Das heißt, sie spielten immer so kleinere Riffs und pfiffen sowas auf die Songstruktur, ließen sich darauf nicht ein, sondern es ging um einen expressiven Ausdruck. In Deutschland war es schwer, dem zu folgen. Also wir waren alle, unsere Generation, Ralf und Florian sind 6 Jahre älter als ich, 5, 6 Jahre, aber unsere Generation war wirklich angesprochen durch diese angloamerikanische Musik. Aber wir mussten natürlich, und das war die Bewegung damals in Deutschland, wir mussten natürlich irgendetwas finden, was uns davon unterscheidet. So, und dann begannen eben viele Leute sich zu orientieren auf die Musik, die quasi unsere Tradition war. Und die klassische Musik und die Fortführung befand sich natürlich, also das, was Stockhausen macht oder so, das war natürlich im Grunde genommen die Fortführung des Futurismus der Moderne mit anderen Mitteln, mit elektronischen Mitteln. Die arbeiteten mit Geräuschen. Pierre Schaeffer in Paris nach dem Zweiten Weltkrieg, Stockhausen in Köln, die sogenannte Musik konkret. Und Stockhausen verband das dann mit dem menschlichen Gesang, im Gesang der Jünglinge. Und diese Tonbandinstrumente, die hatten die Beatles auch schon entdeckt, die hießen dann anders oder so, aber die hatten genau diese Instrumente auch schon entdeckt, was man alles mit der Multitrack-Maschine machen konnte. Und sie hatten auch diese, sie hatten John Cage entdeckt und diese Tonband-Experimente. Aber sie hatten das natürlich verbunden mit ihrer Tradition. Und was man in Deutschland machte, was Irmin Schmidt dann zum Beispiel auch machte, auch, wie ist der Song »You Do Right«? Das ist einer der wichtigsten Songs überhaupt dieser Zeit. Und da hört man die klassische Kadenz. Er spielt dann plötzlich, Irmin spielt die klassische Kadenz. Reines Dur, wie sie eigentlich die Grundlage der europäischen Musik ist, in Verbindung mit Rapmusik. Und wenn man diesen Anfang nimmt von Holger, den Bassanfang, dum, dum,
also okay, wir sprechen von Can-Musik, ja.
Von Can. Dum, dum, da, dum, dum, da, spielt er auf dem Bass. Und wenn man dann ein Echo drauf tut, wird das der Bass von Autobahn. So hängt eigentlich diese Zeit unglaublich nah zusammen. Und das war diese Bewegung, die wirklich sensationell war. Amon Düll, Can, Kraftwerk war eine Band aus diesem ganzen Bereich.
Die sind dann zu Kraftwerk selbst gekommen und zwar genau in dieser Zeit, wo man dann nochmal einen Schritt weiter ging. Also Sie ja gemeinsam mit Florian Schneider, Essleben erst und nachher Florian Schneider und Ralf Hütter eben und noch Wolfgang Flür und haben dann aber im Grunde ja die Popmusik auch nochmal neu gedacht. Also nicht nur diese Bluesrock-Wurzeln gekappt, sondern bewusst sind Sie ein, zwei Schritte vielleicht weitergegangen, haben das sozusagen nochmal weggenommen von, in dem Sinne, wie soll ich sagen, handgemachter, bühnengemachter Musik. Da kommt noch mehrere Ebenen dazu, die Kraftwerk heute ja auch gerade im Nachhinein so visionär machen. Von heute aus gesehen wirkt Kraftwerkmusik auch aus in der Zeit schon wie rein elektronische Musik, aber sie haben ja die Instrumente nicht programmiert, sondern sie haben sie ja gespielt. Sie haben es ja ausprobiert, sie haben es ja sozusagen erst erarbeitet. Wie ist das gewesen?
Zuerst nochmal, also wir gingen auf die Autobahntournee und das veränderte mein Leben kolossal durch das Feedback und das Publikum und die andere Kultur.
Da, das war eine US-Tournee, muss man dazu sagen, ja?
US-Tournee, weil da, wo die Popmusik erfunden wurde. Und dann kamen wir zurück und die nächste Platte hieß Radioaktivität, dann kam Trans-Europa Express und dann änderte sich unser Equipment dahingehend, dass wir plötzlich einen Musikautomaten hatten. Das war ein sogenannter Sequenzer und der wiederholte 16 Töne und er wurde verbunden. Also eigentlich ist diese automatische Musik ja schon seit der Antike bekannt und im Mittelalter und in der Renaissance und dann in der Barockzeit. Überall gab es diese Musikautomaten in Europa und auch der Gedanke, dass der Mensch eine Maschine ist, stammt eigentlich aus dem Beginn der Aufklärung. Und als wir diesen elektronischen Sequenzer im Studio hatten, verbanden sich diese ganzen Gedanken mit dem musikalischen Minimalismus. Und so entstand wirklich für uns auch die Freiheit, also Florian hat das bei Autobahn per Hand gespielt, entstand auch die Möglichkeit, die Maschinen beim Spielen zuzuhören. Das waren 16 Töne, da konnte man noch nicht von Programmieren sprechen, aber trotzdem entstand so etwas wie eine andere Ebene. Das heißt, wenn man vor dem Sequenzer stand und Dinge eingab, dann wiederholte sich dieser Takt permanent und es beeinflusste die Art und Weise unserer Kommunikation. Ich glaube, das Wichtigste war damals bei uns im Studio, dass wir unsere Unterhaltungen, weil wir sprachen ständig über Musik, wir trafen uns täglich, gingen zusammen essen, gingen in die Disco, sprachen ständig über Musik, dass wir unsere permanente Unterhaltung einfach musikalisch weiterführten. Wir übertrugen sie in das Musikerfinden. Und das nenne ich in meinem Buch, das waren unsere Writing-Sessions. Und in diesen Writing-Sessions nahmen wir auf. Das waren quasi Improvisationen. Ralf, Florian und ich waren im Klinkland-Studio, standen in einem Halbkreis umeinander herum, kommunizierten, sahen uns in die Augen, wie wir uns das jetzt in die Augen sehen, spielten auf unseren Instrumenten per Hand, erfanden unsere Melodien und nahmen sie auf. Das waren unsere Writing-Sessions. Und ich glaube, ein entscheidender Punkt war, dass wir diese Ergebnisse unserer Sessions synthetisierten. Das heißt, es war nicht nur die Klangsynthese da, indem wir die Wellenformen modulierten und modifizierten das, was wir aufnahmen und diese Wiederholungen, die der Sequenzer uns gab, manuell modifizierten, sondern wir synthetisierten auch die Musik. Das heißt, diese Gruppenimprovisationen waren eben unglaublich spannend. Und dann hörten wir sie uns an in diesen Soundrides. Wir fuhren mit einem Auto durch Düsseldorf, hörten an. Und als die Musik dann zu uns sprach, nahmen wir Teile und verbanden sie mit anderen. Und das war eigentlich eine sehr lebendige Form der Komposition. Denn Improvisation ist ja eine sehr schnelle Form des Komponierens.
Ich will da nochmal einhaken. Also wenn man das so von Ihnen hört und auch wenn man das in Ihrem Buch liest, ist das ja etwas ganz, ganz Besonderes. Und zwar kriegt man da dann eben mit, wenn Sie das so schildern, man guckt quasi ein bisschen in so eine, ich möchte ein bisschen übertreiben, aber ich glaube, dass das Bild passt. Man guckt ein bisschen in einen Atomkern rein, wo so verschiedene Energien dabei sind, verschiedene Elemente, die zusammen eine unglaubliche Kraft entwickeln. Sie müssen sich aber schon auch ziemlich einig gewesen sein, was sie da so machen wollen. Also wie sie miteinander kommunizieren, aber was für eine Art von Musik sie auch machen wollen überhaupt. Sonst hätten sie ja gar nicht so viele Stunden miteinander verbringen können. Waren sie sich so einig? Waren sie sofort auf dieser Seite?
Ja, also ich denke, dass das halt sehr, sehr selten vorkommt. Aber es war ganz klar, dass wir die Musik synthetisierten, unsere eigene, aber auch die Musikgeschichte. Also wenn man die 350 Jahre jetzt, ich lasse mal jetzt die Renaissance außen vor, aber wenn man die 350 Jahre Musikgeschichte nimmt, dann war immer ein System irgendwie da, hat ein anderes abgelöst. Und die Idiome oder so änderten sich. Und dann ganz dramatisch wurde es dann irgendwie, als Schönberg dann die Dur-Moll-Tonalität verließ und sagte, das ist alles nix, wir haben hier ein neues System. Also, und was, glaube das Wichtigste bei Kraftwerk war, dass wir so ähnlich wie Debussy das Ohr entscheiden lassen, welche Akkorde jetzt zusammenpassen und nicht die funktionale Harmonielehre. Also ob jetzt das eine Kadenz ist oder nicht oder eine Quintenparallele oder sonst was, war völlig egal. Wir hören zu und was jetzt gut klingt, nehmen wir rein in die Komposition. Und bei uns war das auch so. Wir fanden die Romantik unglaublich gut. Wir fanden gut, die Natur auch zu imitieren. So wie Honecker das gemacht hat, indem er eine Lokomotive imitiert hat. Wir fanden aber auch das gut, was Pierre Schaeffer mit der Musik konkret gemacht hat. Also eine Aufnahme eines Zugs zu machen. Also sowohl die Imitation, die musikalische Imitation, als auch eine direkte Schallaufnahme. Solo-Lokomotive oder so. Und das alles wurde eben verbunden. Und das Idiom der Popmusik. Jetzt Blues war jetzt nicht so unsere Sache. Wir waren halt in Nordrhein-Westfalen und unsere Umgebung sah eben anders aus. Wir waren nicht im Mississippi-Delta, sondern wir hatten eben Ölraffinerien und wir hatten die Industrie Nordrhein-Westfalens. Das waren die Klänge unserer Umwelt. Und ich denke, wir waren uns ziemlich einig, weil wir eben zuhörten während unserer Soundrides und auch sonst im Studio. Und wir verbanden eben alles das in Klangkompositionen, wie Stockhausen das nennt. Es ging nur darum, Klang zu organisieren.
Wenn man sich diese Aufnahmen von damals anhört, die eigentlich kaum gealtert sind, also mehrere Dinge fallen da auf, es ist dennoch immer auch ein Song, es ist ein Lied, es ist clever gemacht mit einem, ich will nicht gar nicht sagen, einer Struktur, wie man das vielleicht so im Lied hatte mit Refrain und Strophe und sowas, so ist es ja nicht unbedingt immer, aber es ist trotzdem so, dass es ins Ohr geht. Es ist ja trotzdem so, dass man das kriegt als Song. Es ist nicht nur so, dass man irgendwie in eine Geräuschlandschaft eingeführt wird, was ja auch schon etwas wäre, sondern man bleibt auch irgendwie dran, weil es clever gemacht ist, weil es irgendwie man weiß nicht genau warum, aber weil die Melodie einen zu fassen bekommt. Sie wollten schon auch, dass das Publikum nicht verwirrt wird, sondern dass das irgendwie funktioniert, oder?
Also es geht um, was Sie jetzt benennen, das ist das Storyboard des Songs oder so. Und natürlich die klingende Form. Ohne klingende Form gibt es keine Musik. Also die Entwicklung ist bei Beethoven genauso oder bei Bach im wohltemperierten Klavier genau wie bei den Doors oder bei Velvet Underground, weil sich Musik halt in der Zeit vorwärts bewegt. Selbst wenn man sie aufnimmt und rückwärts abspielt, bewegt sie sich immer nach vorne. Musik ist die Artikulation der Zeit. Und ich denke, was eben so wichtig war damals, und zwar eben auch sehr bewusst, was sich in der musikalischen Entwicklung bisher, was passiert ist. Das heißt, wir wussten das, wie sich die Musik seit der Renaissance weiterentwickelt hat. Das wussten wir alles. Und mir war auch, ich hatte mehrere Semester Formenlehre auch studiert und ich konnte Popsongs spielen. Also das, irgendwie gehört das alles zusammen. Das Entscheidende war das, was ich in dem Buch die autonome Fantasie nenne. Das heißt, wir wollten nicht ein Format erfüllen. Wir mussten kein Format erfüllen, sondern wenn das, was wir taten in unseren Improvisationen, zu uns sprach, dann synthetisierten wir das weiter, verbanden das mit anderen Klangfragmenten. Es ging immer grundsätzlich um die Elemente der Musik. Und zwar grundsätzlich die Elemente. Es ging nicht um eine Mode. Wir mussten keine neue Kollektion erfinden. Die Grundelemente der Musik heißen Rhythmus, Melodie, Harmonie, Klangfarbe, Lautstärke, Tempo, die klingende Form. Und wenn man sich dieser klingenden Form und den Elementen widmet und alles andere vergisst, dann nenne ich das die autonome Fantasie.
Das Ergebnis dieses komplexen Machens und Wissens, was man tut und dieses kreativen Prozesses war, dass Sie mit Kraftwerk groß rausgekommen sind. Sie haben von der US-Tournee gesprochen, das war die Autobahntournee, wo Sie gerade eingestiegen waren. Es folgten eine ganze Reihe von Jahren, wo es immer wieder neue Aufnahmen gab, neue Alben, sagte man damals gar nicht, man sagte Schallplatten, die rauskamen. Man achtete auf das, was Kraftwerk machte. Man achtete in Deutschland darauf, man achtete aber auch in Frankreich darauf und in Italien, in Großbritannien, in den USA. Sie waren auf einmal eine große Nummer. Wie war das für Sie?
Kraftwerk war sehr einflussreich, aber nicht kommerziell erfolgreich. Das darf man nicht verwechseln. Also meine Freunde, meine jetzigen Freunde, Andy McCluskey von OMD, die haben Millionen Platten verkauft. Kraftwerk hat nie Millionen Platten verkauft. Das war also immer eine Art, ja, wie nennt man das, eine Künstlergruppe. Die Struktur der Band war ja auch etwas ganz Besonderes. Und wir waren eher eine Künstlergruppe. Als wir den Nummer-1-Hit in England hatten mit Computerliebe Model, blieben wir einfach im Studio, wir machten gar nichts. Also Ralf und Florian waren, glaube ich, mit dieser Situation auch ein wenig überfordert. Und sie taten eben das, was man macht, wenn man unsicher ist, lieber nichts, bevor man Fehler macht.
Wir machten einfach weiter. Ja.
Auf die ganz lange Sicht, auf Jahrzehnte gesehen, war das vielleicht gar nicht schlecht. Aber ich denke, wir hätten in den 80er Jahren durchaus noch 2-3 Tourneen machen können und MTV nicht verschlafen sollen, dann wäre es vielleicht anders gelaufen.
Wir hören einen Titel von Kraftwerk. Da gibt es auch noch ein bisschen was dazu zu erzählen. Wir hören von Kraftwerk Computerliebe. Computerliebe von Kraftwerk, NDR Info, der Talk, heute mit Karl Bartos. Und diese Melodie am Anfang, die einem so gut ins Ohr geht und schlecht wieder rausgeht, man behält die ja im Kopf, die haben ja nicht nur die Menschen im Ohr, die das jetzt vielleicht gerade gehört haben, sondern die hat auch Chris Martin von Coldplay toll gefunden und der hat das verwendet und hat daraus einen riesen Rocksong gemacht. Wie ist das gekommen?
Ach, Neil Tennant hat mir das auch mal in London gesagt, dass er nicht versteht.
Von den Pet Shop Boys, ja.
Pet Shop Boys, Neil Tennant. Dass Computerliebe kein dicker Hit geworden ist. Das war in den 90er Jahren. Ach, so etwas, die haben das ganz klug angefangen von Coldplay. Die haben, das läuft dann über die Musikverlage. Und dann erhält man einfach vom Justiziar die Anfrage, ob man die Genehmigung dazu gibt. Und ich habe mich tierisch gefreut, weil Coldplay ist ja eine wirkliche Hausnummer im Musikgeschäft. Und Ralf und Florian haben das auch so gesehen. Und ja, so hat eben diese kleine Melodie jetzt, ist im Grunde genommen der erfolgreichste Kraftwerk-Song. Wenn auch als Kuckucksei jetzt bei Coldplay.
Da hören wir auch noch mal ganz kurz rein in den Coldplay-Song. Der heißt dann aber Talk. Das war der Song Talk von Coldplay, basierend auf einer musikalischen Phrase von Kraftwerk, erdacht von Karl Bartos. Ich zähle einmal auf, Herr Bartos, es muss sein, wer bekanntermaßen sich auf Kraftwerk nicht nur beruft, sondern inspiriert wurde. Mit denen haben sie später auch zusammengearbeitet, zum Teil. Eine ganze Sparte des Hip-Hop hat sich auf die Beats, auf bestimmte Phrasen, auf bestimmte Rhythmen eingelassen von Kraftwerk, die aufgenommen. OMD haben sie schon genannt, mit denen sie später selbst zusammengearbeitet haben. U2 haben Sachen aufgenommen, die mit ihnen zu tun hatten. Depeche Mode hat Kraftwerk immer toll gefunden. David Bowie hat Referenzen erwiesen. Kraftwerk war eine große Quelle und ist es eigentlich immer noch. Und sie haben irgendwann Kraftwerk verlassen. Warum haben sie das gemacht?
Ja.
War die Reise zu Ende einfach irgendwie?
Es war eine Entwicklung. Also als ich zu Kraftwerk kam, war ich sehr jung, Anfang 20. Und 16 Jahre später, es war so, ich musste halt um alles bitten. Also die Copyrights musste ich bitten, ich musste darum bitten, dann später an den Lizenzen beteiligt zu werden. Und ich hatte das Gefühl, ich komme da einfach auch nicht weiter. Außerdem wollte ich auch als Komponist wahrgenommen werden und nicht irgendwie noch nicht mal ohne Autorencredits auf den Platten erscheinen. Also, und außerdem wurde die Außendarstellung von Kraftwerk immer anonymer und wir produzierten einfach weniger Musik. Die ganzen 80er Jahre blieben wir im Studio, wir spielten nicht live. Und ich hatte damals das Gefühl, ich bin weggeschlossen. Ich hatte so viele Angebote damals auch mit anderen Menschen zu musizieren. Und ich fand das sehr unnatürlich, dass man jetzt so eingesperrt wird. Ich wollte nicht eingesperrt sein. Und es ging halt nur, meine Mitgliedschaft war eben geknüpft an eine Exklusivität. Und ich hatte eben gelernt in der klassischen Musik, dass es halt darauf ankommt, dass man musiziert, auch mit anderen Menschen und dass man kommuniziert mit anderen Menschen. Und da wir im Klingklangstudio selbst nicht mehr kommunizierten, denn es hatte sich dort etwas Wesentliches verändert. Mitte der 80er Jahre kaufte ich meinen ersten Computer. Die Digitalisierung, also die ersten Computer, brachte IBM zu Beginn unserer Welttournee auf den Markt, IBM XT. Da hatten wir gerade das Album geschrieben, Computerwelt, ohne einen Computer zu haben im Studio. Und dann ging die Digitalisierung fort. Meinen ersten Computer kaufte ich nach Electric Café, so hieß das Album, 86, ein IBM-Computer. Und dann begann sich unsere Writing-Sessions zu verändern. Wir standen jetzt im Klingklangstudio immer noch, aber wir spielten nicht mehr zusammen. Wir sahen uns nicht mehr in die Augen, sondern wir drei schauten auf den Monitor des Computers. Und das war dieses Data Entry, das war eben etwas ganz anderes, Copy and Paste, wie man das damals nannte, als der Vorgang des Komponierens. Denn Komponieren ist der Weg vom Chaos zur Ordnung. Und was wir dann im Computer taten, auf der Timeline des Computers, waren einfach Reihungen von teilweise immer den gleichen musikalischen Motiven. Und das kam einfach der Form der seriellen Musik wesentlich näher als der Popmusik. Und da wir sowieso nicht mehr zusammen spielten, versiegten auch unsere verbalen Kommunikationen und wir lebten uns quasi auseinander, musikalisch und persönlich. Und ich hörte dann draußen im Musikmarkt, unsere schwarzen Kollegen in Amerika, die benutzten unsere DNA, erfanden damit die sogenannte Hausmusik. Und wir gingen in die Clubs und versportlichten unsere musikalischen Vorgänge dahingehend, dass wir hörten, was die machten und versuchten, das in Form von Feedback in unsere Musik zu integrieren. Und damit erstarb das, was ich nannte, eben die autonome Fantasie. Es wurde zu einer Art Versportlichung unserer Musik und das gefiel mir nicht.
Zwei Dinge muss man ja noch ansprechen. Sie haben das gerade eben fast in einem Nebensatz gesagt. Das eine ist, dass die Digitalisierung erst dann ja so weit Fortschritt. Im Nachhinein würde man denken, naja, Kraftwerk, die haben das schon irgendwie immer gemacht. Nein, sie haben ja wirklich Instrumente gespielt, Instrumente erfunden. Es wurden ja für sie auch sozusagen technische Neuerungen irgendwie auf die Schiene gesetzt. Sie haben ja aber wirklich gespielt. Die Kraftwerk-Idee, etwas, sagen wir mal, vom Mensch zur Maschine zu entwickeln, das war ja auch so ein Dreh, den Kraftwerk von Anfang drin hatte, also sich gleich anzuziehen. Es gibt dann ja diese berühmten Schaufensterpuppen mit den Kraftwerkgestalten, die auf der Bühne hinter den Keyboards stehen sozusagen. Aber am Anfang haben sie ja wirklich richtig Musik gemacht, einfach mal und nicht irgendwas abgespielt. Da dachte man, naja, die haben auf irgendwelche Knöpfe gedrückt. Nein, nein, sie haben ja wirklich zusammen musiziert, auch auf der Bühne. Das darf man, also es ging sozusagen vor der eigentlichen Entwicklung haben sie ja das vorweggenommen, in dem Sinne kann man ja sagen.
Der Gedanke bei uns war eben, ein Mensch-Maschine-System zu installieren. Also so ähnlich wie eine Lokomotive oder ein Auto. Da sitzt ein Mensch und fährt das Auto irgendwo hin. Und so fuhren wir eben unser Studio. Das Instrument war die Maschine. Aber im Grunde genommen entstand die Schöpfung unserer Musik in den 70er Jahren. Und die einzige Maschine, die wir hatten, war vielleicht eine Bandmaschine, die Zeit austrickst. Also eine Mehrspurmaschine trickst ja auf geniale Weise die Zeit aus, weil man die Zeit plötzlich multipliziert. Und in den 70er Jahren stimmte eben die Mensch-Maschine-Balance. In einem Computer spielt die Musik von alleine ab. Das ist so etwas wie alles, was im Klingklangstudio in den 70er Jahren passierte jetzt im Computer selbst. Und wir hatten gar keinen Eingriff mehr, sondern wir überlegten, was sollen wir jetzt tun? Und wirklich dieser Moment der Interaktion zwischen uns und zwischen der Maschine war einfach reduziert in einem Algorithmus mit dem Namen Paste and Copy oder Copy and Paste.
Aber es wirkt wie eine Groteske, dass sich quasi Kraftwerk selbst als ob sie sich selbst abgeschafft hätten und dann haben sie auch noch, also ich übertreibe, Puppen auf die Bühne gestellt, die alle gleich aussahen, als ob sich Kraftwerk selbst eliminiert hätte, überflüssig gemacht hätte.
Ja, also eine Maschine kann eben nicht reagieren, so wie Menschen das können. Wenn Florian Bob macht, da macht Ralf Düt und nicht Dödidöp. Und schon so entsteht ein musikalischer Fragment, was das Porträt eines Roboters ist. Bob, Dödidöp, Dödidöp. Das haben wir ja nicht in den Computer eingegeben, sondern das haben wir kommuniziert zwischen uns. Man kann mit dem Computer nicht kommunizieren.
Es ist natürlich die Zeit gewesen, wo Sie dann ausgestiegen sind, keine Zeit gewesen, wo Sie untätig waren, sondern Sie haben dann diverse Dinge gemacht, also natürlich selbst Musik aufgenommen, kooperiert mit sehr unterschiedlichen Menschen. Einmal, wir haben schon gesagt, mit Andy McCluskey zum Beispiel von OMD und Johnny Marr von den Smiths und Bernard Sumner von New Order beispielsweise. Sie haben produziert, Sie haben selbst auch weiter Musik gemacht. Sie sind dann Professor geworden in Berlin an der Universität der Künste und zwar für einen Studiengang namens Sound Studies für, wenn ich das richtig gesehen habe, auditive Mediengestaltung. Was kann man da lernen?
Was kann man da lernen? Hören. Hören ist wichtig und zum Beispiel, dass es keine Musik ohne Stille gibt. Musik macht die Stille erst hörbar. Also wenn man eine Partitur aufschlägt oder das wohltemperierte Klavier, da sieht man Symbole für die Töne und Symbole für die Pausen. Und Musik ist dahingegen so faszinierend, weil es die Stille hörbar macht. Denn ohne Pausen gibt es keine Musik. Also ich habe versucht, mit meinen Studierenden über Musik nachzudenken gemeinsam. Und im Gespräch über Musik und indem man über Klang sich austauscht, kommt man dahingehend, dass man versucht oder dass man vielleicht versteht, warum Musik so faszinierend für Menschen ist. Ich habe das eingangs schon mal gesagt, weil das eben eine Metapher für unser Leben ist, dass alles, was unser Leben ausmacht, in der Musik auch enthalten ist, einschließlich des Todes. Also man kann musikalisch den Tod eben auch komponieren. Natürlich nicht den endgültigen Tod, aber natürlich auch sogar die Idee des ewigen Lebens. Die Ewigkeit findet sich in der Musik statt, findet man in der Musik wieder. Ich bin jetzt kein sehr religiöser Mensch, aber den Gedanken des ewigen Lebens, so wie er von den Weltkirchen verkündet wird, den verstehe ich nicht. Aber indem ich jetzt Mozart höre oder Bach, dann habe ich diese Musik, die vor 300 Jahren komponiert wurde, in meinem Kopf. Und das ist das. Oder wenn ich jetzt eine Symphonie von Beethoven höre, und zwar lebendig gemacht höre, nicht in einer Tonkonserve, dann verstehe ich den Gedanken des musikalischen Lebens, der über die Spanne eines menschlichen Lebens hinausgeht.
Wenn Sie heute Musik wahrnehmen und wenn Sie heute Leute Musik machen hören, denken Sie manchmal, das kenne ich schon, oder denken Sie eher, oh, das ist aber interessant?
Ja, es kommt drauf an, wer spielt. Also ich muss sagen, dass ich heutzutage am liebsten Live-Musik höre. Weil das Wesen der Musik ist ja nicht aufgezeichnet zu werden. Das kam 1877 in unser Verständnis von Musik. Aber das Wesen der Musik ist ja die Vergänglichkeit. Deshalb auch die Analogie zum Leben. Also Musik kann man zwar aufhören, sie sich immer wieder anhören. Ist auch super, dass wir jetzt Furtwängler noch hören können oder die Songs der Beatles, die Originalaufnahmen. Das ist ja auch eine Kunstform. Aber wenn ich in ein Konzert gehe, sehe ein paar tolle Musiker gemeinsam musizieren, dann ist das, was wirklich zu mir spricht. Und ich denke, wenn ich im Publikum sitze, dann bringe ich auch die Dimension der Zeit in diesen Moment hinein und dieses gemeinsame Erleben und auch das Bewusstsein, das ist jetzt ephemer, also das ist jetzt, danach ist das vorbei, es kehrt nie wieder. Ich habe jetzt Karten für Daniel Barenboim in Berlin, spielt der Debussy. Und ich bin so froh, dass niemand das Konzert aufzeichnet oder dass es keine Aufführung. Also die ganze Zeit bis dahin verbringe ich immer, auch nicht immer, aber denke ich ständig daran, wie schön das sein wird, dass ich diesen besonderen Moment im Pierre Boulez-Saal jetzt mit Daniel Barenboim und meiner Frau und zwei sehr guten Freunden teilen werde. Und das ist, das treibt mich um.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.